Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Ich begrüße jetzt Herrn Uwe Fischer. Herr Fischer, Sie sind CIO der LEAG und wir haben heute das Thema Gigawatt trifft Terabyte. Ein besonderes Thema, das lüften wir gleich. Darf ich Sie denn vorab bitten, sich vorzustellen und vielleicht ein paar Worte auch zu LEAG zu sagen?
Genau. Mein Name ist Uwe Fischer. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit über 20 Jahren in der Energiewirtschaft tätig. Mich hat's nach einigen Bewegungen, eigenen Stationen von E.ON Erneuerbare bei der E.ON zu Leipziger Stadtwerke hin zu der Lausitzer Energie- und Braunkohle AG verschlagen. Das ist einer der großen Energieversorger in Deutschland. Man kannte es früher als Vattenfall Deutschland, war ein sehr großer Player im Markt, ist es immer noch, jeder kennt das Thema Kohleausstieg, jeder weiß CO2, wie man damit umgeht, jeder weiß, dass das Thema Grünstrom einer der Treiber ist, das alle beschäftigt und auch uns beschäftigt. Das Unternehmen wandelt sich von über den Kohleausstiegsplan, der so die nächsten 10 bis 14 Jahre klare Richtung hat, wird es uns treiben, die heutigen Großkraftwerke mit ihren Terawatts an Leistungen in der gleichen Größenordnung in erneuerbare Energien, wir nennen das unsere Gigawatt-Company, in erneuerbare Clean-Power-Kraftwerke, also Gasturbinenkraftwerke, aber auch Energiespeicher zu bringen. Wir haben einige Startups bei uns am Laufen, einige innovative Ideen, so wie Solarthermie auf dem Wasser, auf dem Ostsee. Ist ein sehr, sehr großer Solarspeicher, ein schwimmender. Lauter solche Themen beschäftigen uns, um diesen Wandel von 7 Terawatt Braunkohlestrom in 7 Gigawatt in die Erneuerbaren zu bringen. Das ist so der Treiber hinter allem. Das heißt, was bedeutet das für ein Unternehmen? Für ein Unternehmen in Richtung Digitalisierung, in Richtung Umbau, um die Kurve zu kriegen in das Thema Daten, bedeutet das, wir sind ein stabiler, sauberer, sicherer Konzern gewesen, der die Prozesse im Griff hatte, über die letzten Jahrzehnte extrem optimiert hat, wie man diese Geschäftsprozesse abwickelt, zuverlässig abwickelt. Ja, das war so der Treiber. Und aus so einem Ein-Produkt-Unternehmen, also ein Konzern mit über 7000 Mitarbeitern, um dort jetzt in ein Modell zu gehen, in ein Führungsmodell, wo man sehr, sehr viele Startups oder Unternehmen, die gerade am Wandel sind, sich auch dort zu etablieren, um so etwas aufzubauen, zu führen, braucht es Veränderung, braucht es Flexibilität. Da müssen die starren Korsette der Vergangenheit gelöst werden. Das heißt, die Netze, das Rechenzentrum, das Outsourcing, die Silos, die Datensilos, all das kann man für ein schlankes, kostenoptimiertes Startup, um dort überhaupt im Wettbewerb standhaft zu sein, kann man es nicht wirklich verwenden. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wenn das Unternehmen sich transformiert und verändert, dann muss die IT auch tun. Und eigentlich muss die IT immer schneller sein wie das Unternehmen, weil das Unternehmen, die Prozesse brauchen ein Fundament, eine Basis, auf dem sie laufen. Das war genau der Punkt, warum ich im allerersten Jahr in meiner Rolle bei der LEAG begonnen habe, das Fundament, also Netzwerk, Rechenzentrum, komplett neu zu denken. Also von einem dezentralen Konzern hin in eine Plattform für viele Unternehmen, mit denen wir schlank und flexibel umgehen können und auch kostenoptimiert.
Bevor wir da einsteigen, bedeutet das denn, dass jetzt im Grunde die LEAG der Kern des neuen Silicon Valley ist? Es klingt ein bisschen so.
Es ist die Lausitzer Gigawatt Factory, ja, das ist etwas, die Region, die war immer schon LEAG getrieben. LEAG hat ja sehr stark in den Ingenieurwesen und in anderen Themen hier eine Rolle gespielt. Und auch hier wird es auch andere Unternehmen, viele Unternehmen geben, die jetzt dort in dieser Start-up-Blase in den Themen natürlich partnern und wieder mit uns arbeiten, weil wir müssen ja auch etwas für die Region tun.
Aber ist man schon so weit, dass man jetzt schon eine Substitution oder eine Kompensation von dem Tagebau erreicht hat? Ist man schon so in dem Wandel, in der Transformation oder braucht es da noch ein bisschen?
Einer der großen Tagebaue, der erste, ist ja der Ostsee geworden. Der Name ist nicht von ungefähr, das ist ein riesen Binnensee geworden, der dort zwar noch nicht zur Öffentlichkeit freigegeben wurde, aber wir sind nah dran. In ein paar Jahren ist es soweit, wenn sich die Ufern alles gefestigt haben. Aber diese Landschaft, die verändert sich sehr stark und so ein Tagebau umzubauen geht nicht Jahre, sondern leider Jahrzehnte. Und das muss aber mit langer Hand vorbereitet werden.
Aber es zieht auch viele Startups an. Ne?
Ja, das sind Startups, es sind aber auch andere Unternehmen, die viel Fläche brauchen. Mhm. Das heißt, der Deutsche Bahn ist vielleicht nicht gerade Startup, aber ist auch ein. Aber ist auch ein Business, das von unseren Umbauarbeiten, von der Transformation, von den Netzen, von den Bahnverbindungen, von den Kraftwerken, von den Ingenieurkunst, die wir haben, dort Flächen sich sichert, um auch mit uns in der Zukunft zusammenzuarbeiten. Das heißt, Startups im Schwerlastbusiness oder wie auch immer. Man kann sich ja auch andere Sachen vorstellen, die 30, 40, 50 Tonnen wiegen, die repariert, gebaut oder sonst irgendwas werden müssen. Das ist so einer der Schwerpunkte, was einfach die Flächensicherung bei uns oder Speditionen und so weiter, mit denen wir zusammenarbeiten werden und können. Auf der anderen Seite aber auch in dem Batteriebusiness, dass wir in den letzten Jahren dramatisch hochgezogen haben, sind Konsortien entstanden, die man vorher nicht kannte. Und dadurch, dass wir es in Größenordnung machen, da wir die großen Netzanschlüsse dort haben und auch heute schon oder immer bei den größten europäischen Batteriebetreibern mitspielen, zieht es dort auch Unternehmen an. Wenn wir jetzt Startup sagen, dann denkt man an kleine Zwei-Mann-Unternehmen. Nee, Startup kann ja auch sein, ein Joint Venture aus 3, 4 Großunternehmen, das sich neu ansiedelt. Das sind alles Möglichkeiten, wo wir heute nicht wissen, was passiert, aber wir sind vorbereitet, wir bieten Flächen, wir bieten zuverlässigen Strom, weil das, was wir heute mit Braunkohle liefern, werden wir nachher vielleicht mit Gasturbinen, aber auch mit Großspeichern. Also unsere Großspeicher sind 4000 Megawattstunden Kapazitäten. Damit kann man lange stabile Energieversorgung bereitstellen.
So, und dann kommen wir jetzt auf den Kern einmal noch zurück. Jetzt haben Sie die nicht verrückte, aber wenn man das zum ersten Mal hört, Idee gehabt, jetzt überlege ich mir auch, wie meine Rechenzentrumslandschaft eigentlich aussehen muss. Der Antrieb ist sozusagen auch durch eine gewisse Souveränitätsbedarf gegangen, auch durch eine Situation, dass Sie ein Altsystem hatten. Sie sind ja verantwortlich für die IT dort und das haben Sie konsolidiert. Und in dieser Konsolidierung, da kamen Sie dann auf die Idee, Mensch, so ein Kraftwerk ist eigentlich eine gute Location für ein Rechenzentrum.
Ja. Manchmal ist es so, dass der Kollege Zufall mitspielt und Corona hat die Welt verändert, hat irgendwelche anderen Geschäftsstrategien verändert. Und als ich auf der Suche war nach, ich habe erstmal den Energiering oder den unseren Rechenzentrumsring überlegt, wie wir die großen Flächen, die wir haben, wie wir die vernünftig mit Glasfaser miteinander verbinden können. Ja. Wir reden hier von einem Ring 400 Kilometer. Da mussten wir etwas tun. In dem Zusammenhang haben wir das Glück gehabt, dass der Staat mit Fördermitteln auch große industrielle Flächen frisch angebunden hat auf seine Kosten, wo wir relativ schnell Glasfaser nutzen konnten. Und dann hatten wir überlegt, mit welchem Anbieter arbeiten wir zusammen, wie schreiben wir das Ganze aus, wie bereiten wir das vor. Und in dem Zuge habe ich einen Raum gefunden. Den hat man vor 3 bis 4 Jahren für einen hohen Millionenbetrag zu einem Rechenzentrum gemacht, weil man damit einen Eisenbahnzentralleitstand mit Rechenzentrumsanbindung ertüchtigen wollte. Ja. Das hat sich im Zuge der Corona-Krise, wurde das anderweitig gelöst, aber der Raum wurde gebaut und war verfügbar. Die Löschanlage, die Absicherung, die Anbindung, die Racks, es war alles da.
Aber das war noch nicht im Kraftwerk. Das ist noch außerhalb des Kraftwerks.
Das
ne?
ist im Industriepark des Kraftwerks. Das ist angelehnt an unser Kraftwerk. Und dann hatte ich mir lange überlegt, wenn ich so etwas habe, wenn ich es jetzt wirtschaftlich machen will, wenn ich das Thema souveräne Datenhaltung angehen will, die Diskussionen mit den großen Cloud-Anbietern gehen immer, ja, natürlich sind die Daten nur in Europa und natürlich Datenschutzgesetze werden alle eingehalten. Ja, sie werden eingehalten, aber was ist, das haben wir auch neulich gemerkt, gab es noch ein US-Gesetz, hat Zugriff auf große Datenmengen in Europa verlangt, hat sie auch anstandslos bekommen. Das heißt, so richtig ist die Souveränität in Europa nicht wirklich da. Mhm. An der Stelle hatte ich vor Jahren auch schon begonnen, ein Cloud-Rechenzentrum, also Service, also quasi oberkante Hardware, zu verwenden, um obendrauf ein wirkliches, souveränes Datenlandschaft, Datenplattform aufzubauen. Und hier hatte ich jetzt auf einmal die Möglichkeit zu überlegen, was ist denn, wenn ich die Wertschöpfung bis ganz nach unten nehme? Was ist es denn? Was ist denn das große Risiko? Wir sind heute in der Technologie so weit, dass das Thema Virtualisierung neu gedacht werden muss.
Also inwiefern?
Es gibt Anbieter, Broadcom, VMware, Lizenzmodelle, wo man sagt, okay, an der Stelle ist es nicht mehr genau das. 70% der Linux-Systeme laufen auf Windows-Virtualisierung. Das ist vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders.
Mhm,
und an der Stelle bin ich ein Verfechter der Open-Source-Methoden. Und wir gehen hier jetzt auch auf die Proxmox-Virtualisierungsschicht, Open-Source-mäßig, um auch hier ein Einsparpotenzial zu haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, was ist der letzte Hebel?
Mhm.
Das Thema Energie rein, Wärme raus. Ist das, was normal ein Energieversorger macht. Sichere Energie rein ist das, was ein großer Energieversorger macht. Wärme raus, in jedem Kraftwerk haben wir Fernwärmeanbindung. Das heißt, auch die Wärme, die wir dort rausbringen, können wir weiterverarbeiten, weiterverwenden, was Sinn macht. Das heißt, von daher sind wir in der Lage, als Unternehmen das Ganze aus einer Hand anzubieten. Wenn wir jetzt Flächen vermieten werden, die Großflächen, wo bis heute Kraftwerke stehen, Tagebau, und wir dorthin gehen und Industrie ansiedeln, dann will die Industrie nicht in ihren eigenen Serverraum bauen und so weiter, sondern die brauchen dort ja auch Dienstleistungen. Die brauchen irgendjemand, der die Sachen für sie macht, die normal an einem Konzerncampus stattfinden. Wenn man aber an so einem Standort viele, viele Startups oder kleine Unternehmen zusammenbringt, muss irgendjemand die anderen Sachen nehmen.
Mhm.
Da ist, gehört ein Rechenzentrum dazu. Und das sind so Themen, wo wir uns überlegt haben, ja, das macht eigentlich Sinn. Und 30% der Kosten eines Rechenzentrums ist Strom.
Und wenn ich das ergänzen darf, wir sehen hier eigentlich nicht nur in der Energiewirtschaft, sondern im gesamten Markt die Situation, dass der Bau von neuen Rechenzentren immer davon abhängig ist, ob ich überhaupt die entsprechenden Stromkapazitäten bzw. Leistungskapazitäten bekomme.
Genau.
Und tatsächlich einige Bauprojekte scheitern daran, dass man da überhaupt nicht die Leistung hinbekommt, aktuell noch nicht hinbekommt, weil das Netz noch nicht ausgebaut ist dazu. Da haben Sie natürlich einen kurzen Weg. Habe ich Sie denn richtig verstanden, dass Sie diese Rechenzentrumsleistungen und die Rechenzentrumkapazitäten nicht nur für Ihr Unternehmen, sondern letztendlich auch für den Markt zur Verfügung stellen wollen, oder war das ein Missverständnis?
Nein, natürlich, wenn man darüber nachdenkt, in der Transformation große Flächen, Industrieparks aufbauen,
ja,
und Leistungen an andere geben, dann werden dort auch IT-Leistungen jeglicher Art drin vorkommen. Ob es die Internetanbindung, Netzanbindung ist, ob es quasi Serverdienstleistungen oder vielleicht auch reine Rechenzentrums-Hosting-Kapazitäten sind. Das sind Möglichkeiten, die wir jetzt gerade aufbauen. Und wenn wir soweit sind und es an den Standorten benötigt wird, können wir beliebig skalieren, weil wir bauen unsere Rechenzentren an alle drei Kraftwerksstandorte, die wir im Moment haben. Und ein großes, die anderen als Backup- oder Notfall-Szenarien.
Mhm.
Aber die sind beliebig erweiterbar. Es sind die Flächen da, es sind die Räumlichkeiten da. Ja, und wir könnten beliebig.
Ich meine, wir sind jetzt hier auch auf der eWorld auf unserem Stand von Atos gerade in der Podbox zusammen. Aber es liegt natürlich nahe, dass wir uns als Atos sehr intensiv auch damit beschäftigen, beziehungsweise natürlich auch darum bewerben, Dienstleister für die LIAG zu werden in den Komponenten Sicherheit, also AGCS. AGCS heißt unser Portfolio. Es geht darum, dass man halt Sicherheitskomponenten mit einbringen kann. Und ich denke auch, dass Ihre Strategie, zumindest vermute ich das, oder widersprechen Sie mir, schon auch so aufgebaut ist, dass man aus den verschiedenen Komponenten, also auch da tatsächlich aus Cloud-Anbietern und anderen und Hardware-Komponenten und so weiter sozusagen eine Hybrid-Architektur aufbaut? Oder ist es tatsächlich sehr monolithisch?
Nein, absolut. Ich sage mal, die Zukunft ist Cloud. Die Zukunft ist on-premise. Das heißt, die Zukunft ist Hybrid.
Genau, so ist es. Ne? Ja.
Sie wird es sein und man kann es nicht verhindern. Unsere Strategie sagt klar, alles was Commodity ist, alles was viele, viele andere im deutschen oder weltweiten Markt außen der Cloud bringen, werden wir keine Skaleneffekte, keine Wirtschaftlichkeit, keinen Wissensaufbau haben, um es in wirtschaftlich auf ein gleiches Niveau zu bringen.
Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Individualisierungsleistungen. Wir haben sehr viele energiewirtschaftliche, kritische Infrastrukturanforderungen, die wir individuell berücksichtigen müssen. Das ist quasi das Gegenteil von der Standardisierung. Und diesen Spagat bilden wir genau damit ab, dass wir verschiedene Layers in unserem Rechenzentrum abbilden. Wir haben einen Layer, den wir abschotten, den wir quasi ganz anders behandeln wie den Rest. Aber von der Grundphilosophie ist Kritis, Anforderungen, IT-CAD und so weiter, mhm, ist in allen unseren Komponenten drin. Im einen Bereich sind die Prozesse ein bisschen lockerer, im anderen Bereich sind sie sehr scharf geschnitten, um alles anzubieten. Aber wenn ich einen Bereich nach Kritis oder das IT-CAD-Kriterien betreibe, dann ist es kein Aufwand, das für den anderen mitzudenken. Und genau das machen wir. Was im Kritis-Bereich gut tut oder notwendig ist, tut dem anderen Bereich sehr gut.
Naja, Sie sprechen jetzt mit einem Provider, der das, also jetzt ich nicht persönlich, aber Atos macht das natürlich als Kerngeschäft schon seit Jahrzehnten, die Leistungen auch im kritischen Bereich, insbesondere auch für den militärischen Bereich. Von daher wissen wir, wovon wir sprechen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da auch mal auf der strategischen Ebene uns überlegen, wie wir dort auch zusammenarbeiten können. Weil die Erfahrungen, die wir haben, die projizieren wir natürlich auch den anderen Märkten in kritische Infrastrukturen. Also der plakativste ist der aus dem Verteidigungsbereich. Jetzt darf man tatsächlich in dem Podcast den Namen nicht nennen. Ich sage Ihnen den aber gleich nochmal. Ne? Ja, es ist interessant, dass ein Energieversorger und ein IT-Provider dann sozusagen Überschneidungspunkte jetzt auch haben.
Und genau an dem Punkt, Sie bieten Leistungen, darum sind wir jetzt hier auch so zusammengekommen. In einer unserer Ausschreibungen haben wir ein spezielles Portfolio, das wir selber nicht abbilden können, das wir in unserem Rechenzentrum aber gehostet haben wollen, ausgeschrieben, und so sind wir ja im Moment in den Gesprächen dazu, um hier einen Weg zu finden, wie ich in einer sicheren Infrastruktur Expertenwissen aus der Cloud oder Expertenwissen aus anderen Unternehmen mit integrieren kann, um genau diese hybride Version, ohne dass man alles selber macht, zum Leben zu führen.
Welches Image haben Sie eigentlich in der LEAG? Ich erlebe Sie, habe Sie in den Vorgesprächen auch so erlebt, als Macher, als Aufräumer. Da kommt jemand, der findet eine Situation vor und sagt, okay, das ist meine Vision, und dann macht er aber auch. Also Sie sprechen nicht lange. Wie kommt das an?
Ja, es ist etwas, das man mitdenken muss und auch man muss überlegen, wenn man neues Terrain begeht. Ich habe noch nicht gesehen, dass die Indianer 100 Scouts vorangeschickt haben und von einer hinterhergelaufen ist, sondern es war immer andersrum.
Ja.
Das heißt, einer holt sich die blutige Nase, einer versucht, den Weg zu finden, der machbar ist. Das ist ein bisschen das, was ich im ersten Jahr so machen musste, denn ich musste parallel eine Strategie aufbauen, eine Infrastruktur umbauen, eine Organisation neu strukturieren und ein neues Geschäft unterstützen. Das waren Themen, da musste ich im ersten Jahr mir erst mein Team aufbauen. Ich musste erst Change Advisory Board aufbauen. Ich musste unser Demand Board etablieren. Ich musste die Sicherheitsorganisation so etablieren, dass sie jetzt auch NIS2-fähig sein wird fürs Gesamtunternehmen. Das Ganze macht man normal schön nacheinander planen, dann umsetzen und dann ins Leben führen. Wir haben erst ins Leben geführt und dann umgebaut. Das bringt eine Unruhe. Wenn man 10 Jahre Zeit hat für so einen Umbau, kann man es anders machen. Wenn man in 2 Jahren das Ziel hat, alles umbauen zu müssen, dann muss man diesen Weg gehen. Es belastet die Organisation. Wenn sich etwas schneller bewegt als das andere, ist es eine Reibung und wir versuchen es als Nestwärme zu verkaufen, aber ist es nicht immer.
Wenn man über den Tisch gezogen wird, das als Nestwärme zu verkaufen, das, ja, ist dieser Spaß. Ne?
Gut. Genau.
Gut, das gehört dazu. Sind Sie schon angekommen oder wie weit ist der Weg noch?
Nein, ich glaube, ich bin angekommen. Wir sind im Unternehmen, in der Führungsmannschaft sind wir zu einem starken Team zusammengewachsen und stemmen diese Transformation auch gemeinsam.
Der Plan steht, die Projekte sind initiiert, jetzt geht es eigentlich an die Durchführung.
Genau, jetzt geht es, ja, in die Fläche. Also es ist ein Netzwerk-Rechenzentrum, etwas, was die IT aus der IT raus macht. Da ist noch sehr wenig Außenwirkung.
Mhm.
Jetzt Plattformgedanken, jetzt neue Themen machen. Also allein im Personalbereich haben wir eine komplett neue HR-Strategie, weil die ja wenig mit Netzwerkinfrastruktur zu tun hat, haben wir quasi einen kompletten Umbau auf eine cloudbasierte Softwarelösung parallel angegangen. Wir haben es mit 18 Monaten geplant. Es ist im Moment voll im Plan. Es gibt auch die ersten Feedbacks von denen, die sehr skeptisch waren zu Beginn, die uns klar gesagt haben, das geht gar nicht anders. Es muss immer so gemacht werden, wie wir es heute tun. Von diesen Kollegen haben wir gehört, die Mitarbeiter im Recruiting sind so glücklich, die konnten sich nicht vorstellen, dass etwas so reibungslos funktionieren kann, dass die Vollintegration eines Prozesses in einem System möglich ist. Also was einem den ganzen Last, den Ärger, wo man dann wieder lächelt und sich freut, dass man erfolgreich war.
Das ist so eine Standardfrage. Trotzdem hat die jetzt im Moment ein etwas anderes Licht. Wenn wir 3 Jahre nach vorne gucken, wie sieht Ihr Arbeitsumfeld, wie sieht die LEAG, wie sieht die Lausitz aus?
Boah, in der heutigen politischen Welt, in der bis gestern die Erneuerbaren noch sicher waren, in der jetzt auf einmal ein Draft in den Raum schickt, der die gesamte Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren in Frage stellt und hier inmitten der Energiewende aktiv zu sein, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es wird eine starke Veränderung geben. Egal in welche Richtung, ich glaube, das weiß Politik heute noch nicht. Und wir sind vorbereitet, um den Weg, der dann möglich ist, zu gehen.
Herr Fischer, die Zeit ist schon um und ich möchte mich herzlich bedanken für das sehr erfrischende Gespräch und die Einblicke, die wir hatten. Das letzte Wort darf ich Ihnen geben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Vielen Dank.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.